Liebe Geschwister, falls ich mich nicht verzählt haben sollte, ist das die 10. Predigt über den Epheserbrief. Wir befinden uns in Epheser 5 und ich lese heute ab Vers 21. Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereitet, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Bevor ich mit der Predigt beginne, vielleicht nochmal ein, zwei Worte. Dieser Text gehört zu jenen Texten, die bisweilen als heiße Eisen in der Gemeinde bezeichnet werden. Es ist ein Text, wo ich es selbst erlebt habe, dass ein gestandener Prediger mit Familie, mit Kindern mir sagt, über den Text predigt er nicht. Beziehungsweise vor dem hat der große Manschetten. Er traut sich den Text nicht zu an der Stelle. Da ich natürlich der perfekte Ehemann und Vater bin. Nein, liebe Gemeinde, genau das ist der Punkt. Wenn ich über diesen Text predigen wollte, weil ich der perfekte Ehemann und Vater bin, dann dürfte ich nie über diesen Text predigen. Und von daher ist es so, dass ich mitten unter euch heute sitze. Ich stehe zwar hier vorne und predige, aber eigentlich sitze ich mitten unter uns, unter euch. Denn ich weiß, dass das, worüber ich heute spreche, das ist, von dem ich ausgehe, dass Gott es uns sagen will. Und keiner von uns, der hier sitzt, befindet sich in einer Position, dass er andere lehren kann, von sich aus. Und so sitzen wir heute alle gemeinsam und hören uns mal an, was Gott uns da wohl zu sagen hat. Es ist jetzt schon ein paar tausend Jahre her, das hat bei uns in der Gemeinde keiner mehr selbst miterlebt. Da hat der Herr diese weisen Worte gesprochen, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Wir befinden uns zu der Zeit im Garten Eden. Man könnte meinen oder sagen, naja, die Welt war damals ja soweit noch in Ordnung. Es gab all diese wunderbaren Tiere, die da kreuchten und die da fleuchten. Aber der Mann merkte, der Mensch merkte, da ist kein Tier dabei, was sozusagen diese Sehnsucht nach Zweisamkeit wirklich befriedigen konnte. Und so hat Gott der Herr ein weiteres Wesen geschaffen, die Frau. Und der Adam, der hatte auch sofort erkannt, dass dieses Geschöpf nun etwas ganz Neues und Einzigartiges darstellte. In 1. Mose 2, Vers 22, 23 heißt es dann nämlich: Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Und da sprach der Mensch: Die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Ja, liebe Geschwister, die Frau, die Gott da erschaffen hat, die war von gleichem Fleisch und Blut wie auch Adam. Und daher passten die beiden auch gut zusammen. Und wie das so ist im Leben, ich denke, auch die Erfahrung haben wir schon machen dürfen. Gott macht es auch von Anfang an klar: So eine Frau, die ist was ganz Besonderes. Die übt einen Reiz aus auf die Männer. Und dieser Reiz, der geht so weit, ich als Mann kann das zumindest nachvollziehen, dieser Reiz geht so weit, dass der Mann sogar Vater und Mutter verlässt, die Bequemlichkeit quasi des eigenen Elternhauses. Ja, und da geht er raus und er ist mit der Frau zusammen und sie gründen eine eigene Familie. Jetzt hat sich ja in den letzten paar tausend Jahren so das eine oder andere geändert. Aber das hat sich nicht geändert. Das Phänomen gibt es auch heute noch. Und das Schöne ist, es gibt ja so Sachen, die muss man Menschen beibringen. Meine Frau sagt immer wieder: Räum den Tisch ab. Diese Sehnsucht nach der Frau brauche ich dem Menschen gar nicht extra beizubringen, sondern die Sehnsucht nach dem anderen Geschlecht ist und sozusagen in die Wiege gelegt. Jetzt sagt Gott auch, diese Sehnsucht nach dem Partner hat auch ein Ziel. In 1. Mose 1, Vers 27 heißt es: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das heißt, eine Ehe ist von Gott auch so angelegt, aber auch das ist von Gott abhängig, das wissen wir alle, dass, ja, wenn möglich, man Kinder soweit bekommt und auch die Welt, die Gott einem anvertraut hat, durchaus gestalten soll. Es ist deswegen wichtig, auch da gibt es, wie gesagt, Stellen der Bibel wie Paulus zum Beispiel, der sich ganz bewusst auch entschieden hat, nicht zu heiraten. Ja, also natürlich gibt es auch Situationen, wo man sagt, ein anderer Weg mag der richtige sein, aber heute geht es ja um die Ehe. Und es geht also in der Ehe nicht in erster Linie darum, dass ich meine sexuellen Wünsche und Träume auslebe, sondern Partnerschaft zur Ehre Gottes ist ein Geschenk Gottes und dient dementsprechend auch einem Ziel, nicht zuletzt der Verherrlichung Gottes natürlich. Die Sexualität erwähne ich aus folgendem Grund. Wir alle wissen, dass es die Pille gibt und manch andere Dinge, die man da nehmen kann. Und nun seit nunmehr einigen Jahrzehnten geht es oftmals um die Auslebung der Lust, der Sexualität. Und da die Antibabypille die Schwangerschaft recht sicher verhindert, Da kann man dann auch sozusagen all das ausleben. Das ist halt, es ist also heute technisch, sage ich jetzt mal, möglich, ein rein auf Lustbefriedigung ausgelegtes Leben zu führen, in welchem Kinder keine Rolle mehr spielen und in dem auch eine dauerhafte Partnerschaft nicht mehr notwendig ist. Das geht heute noch weiter, das heißt, meine Lust muss sich auch nicht nur auf das jeweils andere Geschlecht beziehen, sondern auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, Verbindungen sind möglich. Es kommt zuweilen sogar vor, dass ein Mann plötzlich eine Frau sein möchte oder auch eine Frau einen Mann und dass die Laura, die ich vielleicht kennengelernt habe, vielleicht in Zukunft Otto heißen möchte. Und wir sind an einem Punkt angekommen, wo es, so wie es scheint, nichts mehr gibt, was es nicht gibt. Wir wollen heute Morgen aber etwas machen, was für viele Menschen heute vielleicht schon ganz abenteuerlich klingt. Wir wollen einfach mal in die Bibel schauen. Wir schauen heute Morgen einfach mal in die Bibel. Wir wollen mal schauen, was nicht ich, was nicht du, was nicht wir da unter Ehe verstehen, sondern was Gott denn nun unter Ehe und Partnerschaft versteht. Und auch hier ist mir wichtig, dass wir nicht emotional werden, Leute beschimpfen, Leute verurteilen. Wir alle sitzen hier als Sünder. Und das sollten wir immer wieder auch bedenken. Es geht jetzt einfach darum, schauen wir uns an, was Gott uns in der Bibel sagt. Ja? Und darum geht es. Ich habe die Bibelstellen aus der Lutherbibel entnommen. In den letzten Predigten habe ich mich immer auch auf die Lutherbibel gestützt. Ja, wir feiern dieses Jahr, ja, wir feiern so viele Dinge, aber unter anderem 500-jähriges Reformationsjubiläum. Und das ist jenes Jubiläum, was auf Martin Luther zurückgreift. Und es ist die Suche nach der biblischen Wahrheit. Die Frage also, was sagt das Wort Gottes? Und das spielt leider für viele heute überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, für viele ist es heute entscheidend, was man mit einem N geschrieben. Manche würden es vielleicht auch mit zwei N schreiben, um deutlich zu machen, dass das eine männliche Sicht ist, aber ich grammatikalisch korrekt wird es mit einem N geschrieben, also was man so denkt und sagt. Für viele ist das entscheidend und nicht, was in der Bibel niedergeschrieben steht. Und von daher wollen wir heute mal ganz oldschool, wie man so schön auf Englisch sagt, altmodisch in die Bibel schauen und die Bibel aufschlagen. Und da kommen in unserem heutigen Bibeltext eine Reihe von Begriffen vor, die passen gar nicht mehr in unsere Zeit. Da ist von Unterordnung die Rede. Da ist von einem Herrn die Rede. Da gibt es zwei Geschlechter, Mann und Frau. Es geht um Ehrfurcht, um Hingabe, um Liebe und es geht um den Herrn Jesus Christus persönlich. Fangen wir mal mit dem Wort an, wo vielleicht einige sagen, ja, also das Wort kenne ich auch, Liebe. Das Wort Liebe. Wenn wir da näher drüber nachdenken, merken wir aber auch ganz schnell, dass das Wort Liebe auch nicht ganz eindeutig ist. Bedeutet es Lust? Bedeutet es Erotik? Bedeutet es das kribbelige Verliebtsein? Man lernt einen Menschen kennen, man ist verliebt, man ist verschossen in den Menschen. Bedeutet es das? Oder aber, denken wir vielleicht zunächst mal an uns? Lieben wir also den wichtigsten Menschen in unserem Leben? Auch am meisten, wobei wir dieser Mensch sind. So, also Liebe ist noch nicht ganz klar, aber es gibt andere Begriffe. Ich befürchte, da wird es noch heikler. Unterordnung. Also dieser Begriff ist heutzutage gar nicht mehr in Mode. Wir wollen jetzt aber heute Morgen mal nicht feige wegducken und sozusagen die Bibelstelle auslassen, damit wir auch nicht irgendwie ein Problem damit bekommen, sondern wir wollen uns die Bibelstelle nochmal klar vor Augen stellen. Da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Bibel spricht, oder die Bibelstelle spricht hier ganz zu Anfang von Unterordnung. Sie bezieht zunächst einmal in dem ersten Satz beide Partner mit ein. Ja, das heißt, einander unterordnen. Und über die Aussage könnte man jetzt zunächst einmal lange nachdenken und sprechen. Jeder von euch, der schon mal verheiratet war oder verheiratet ist, der weiß, das ist nicht immer einfach. Der eine fährt gerne in die Berge, der andere fährt ans Meer. Wer ordnet sich da jetzt unter? Offene Fenster, so lustig es klingt, aber auch das ist ein beliebtes Thema. Offene Fenster des Nachts sind dem einen Partner vielleicht ein Gräuel und der andere, der sagt, super, was machen wir nun? Der eine liebt stark gewürztes Essen, der andere, der liebt es etwas milder. Wie gehe ich da vor? Wer gibt nach? Ich denke, jeder, der, wie gesagt, da schon Erfahrung hat, weiß, dass es da unzählige Beispiele gibt. Und ich denke, jeder könnte eine lange Liste aufstellen von Dingen, wo er sagt, naja, da gibt es so viele Punkte. Nun gut. Problematisch oder sagen wir, was heißt problematisch? Der Witz an der Geschichte ist ja auch das kennen wir, denke ich. Gegensätze ziehen sich ja oftmals an. Und auch Ehepartner können recht verschieden sein. Und was am Anfang noch so seinen gewissen Reiz versprüht haben mag, kann mit der Zeit für Frust sorgen. Ja, die ordentliche Partnerin, die am Anfang diesen etwas chaotischen Mann für witzig und kreativ gehalten hat, mag vom Chaos irgendwann nur noch genervt sein. Und dann, was machen wir? Machen wir Schluss? Trennen wir uns? Suchen wir uns vielleicht einen besseren Partner? Er wird ja irgendwo rumlaufen. Die Bibel, liebe Geschwister, spricht davon nicht. Die Bibel wendet sich in unserem Fall jetzt zunächst einmal auch, oder Paulus wendet sich an die Frauen. Das ist kein Zufall. In der Bibel gibt es keine Zufälle. Paulus spricht zunächst einmal die Frauen an. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sie auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Paulus spricht hier die Unterordnung der Frauen unter die Männer an und er tut das nicht. Und das, denke ich, sollten wir immer wieder betonen, weil das gerne als Gegenargument angeführt wird. Er spricht hier nicht von kulturellen Vorgaben, er spricht nicht von Traditionen, sondern er vergleicht die Rolle des Mannes in der Ehe mit der Rolle von Jesus Christus und seiner Gemeinde. So wie wir uns in der Gemeinde Christus unterordnen, so sollen sich die Frauen ihren Männern unterordnen. Ihr sitzt jetzt alle ganz friedlich hier. Früher hieß es, die Gedanken sind frei, vielleicht nicht mehr lange, aber momentan ist es vielleicht noch so. Ich kann jetzt nicht in eure Köpfe blicken, aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest schon an dieser Stelle die eine oder andere Frau sagt, ohne mich. Allein die Vorstellung, sich irgendjemand unterzuordnen, ist völlig inakzeptabel. Ihnen allen sei gesagt, die Bibel betont das ganz klar und das ganz deutlich. Das heißt, wenn du glaubst, Christ zu sein, Christin, und das nicht akzeptieren kannst, dann solltest du dein Christsein gründlich hinterfragen. Es gibt aber auch jene, die dieser Anweisung scheinbar folgen, mit so ein paar kleinen Einschränkungen. Sie folgen nämlich so lange, wie es mit ihrer Vorstellung von der Welt übereinstimmt. Wenn es deckungsgleich ist, dann folgen sie fröhlich und wissen sich, das ist das Schöne dran, auch mit Gottes Wort in Übereinstimmung. Ist die Vorstellung die eigene, eine andere, müssen Erklärungen her. Ganz beliebt ist, der Paulus war ein alter, weißer Mann. Vor ein paar Jahren gab es diese Zuschreibung noch nicht, die ist heute was ganz Furchtbares. Skurril eigentlich. In vielen Kulturen gilt das Alter als etwas Besonderes, weil man davon ausgeht, jemand, der Lebenserfahrung hat, kann vielleicht anderen auch einen Ratschlag geben. Heute ist es sozusagen eher ein Ausschlusskriterium, alt, weiß und männlich zu sein. Und der Paulus war halt so einer und der gönnte halt den Frauen keine Gleichberechtigung. Wenn ich das so sehe, dann ist die Bibelstelle einfach so aus der Zeit gefallen. Ne? Dann hat sie keine Gültigkeit mehr für unsere Tage. Manche werden auch sagen, naja, ich habe über die Stelle ganz oft gebetet. Und dann hat Gott ihnen auf einmal einen Segen gegeben, etwas anders zu machen. Das werdet ihr sagen, das gibt's doch gar nicht. Ich erinnere mich an eine herzensgute Schwester. Die hatte Leitungsaufgaben in der Gemeinde inne und lehrte Männer. Und ich sprach sie drauf an. Ja, und dann sagte sie, Piet, ich habe da immer wieder drüber gebetet. Und schließlich hat Gott ihr gesagt, das ist okay. In 1. Timotheus, Vers 12, sagt Paulus, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Paulus leitet hier im Übrigen seine Vorgaben auch nicht aus irgendwelchen Traditionen ab, sondern direkt aus der Heiligen Schrift. Ja, es geht nicht um irgendwelche Traditionen, veraltete Traditionen, sondern es geht hier um die Schrift. Und eins ist klar, wir können über vieles diskutieren. Und keiner von uns kann von sich behaupten, die Schrift wirklich zu verstehen, in allen Verästelungen. Aber eins, denke ich, auf eins sollten wir uns einigen können. Die Bibel wird sich nicht selbst widersprechen. Das heißt, wenn es ein Gebot gibt, dann wird dieses Gebot Gültigkeit haben. Egal wie oft ich bete und dann meine, irgendeine andere Botschaft empfangen zu haben. Falls es anders wäre, brauchen wir auch die Bibel nicht mehr. Dann kann jeder von uns sich dran setzen und so lange beten, bis er meint, das Go, wie das auf Englisch heißt, also sozusagen das, die Erlaubnis bekommen zu haben, jetzt das so zu machen, wie er selber denkt, dass es richtig ist. Und in der Geschichte gab es und gibt es auch immer wieder Menschen, die glauben, eine göttliche Offenbarung erhalten zu haben. Die steht aber im Widerspruch zur Bibel. Und vor solchen Menschen sollten wir uns wirklich hüten. Vielleicht noch mehr als vor dem Sünder, der im Nachbarhaus wohnt, im Sinne von ein Mensch, der Gottes Wort nicht kennt, dem wir es nahebringen können, aber jemand, der meint, Gottes Wort zu kennen und andere in die Irre führt mit irgendwelchen Offenbarungen, die im Widerspruch zur Bibel stehen. Da sollten wir wirklich aufpassen. Oftmals ist es bei uns aber, denke ich, auch so im täglichen Umgang, dass unser stolzes Herz sich nicht beugen will und wir daher eine Fluchtmöglichkeit suchen. Und wir sind geschickt, liebe Geschwister, wir sind geschickt, wir stellen uns in der Regel nicht frontal gegen Gottes Gebote, sondern wir versuchen uns die Gebote vielleicht so zurechtzurücken, dass sie dann am Ende zu unserem Lebensstil passen. Aber liebe Geschwister, das ist falsch. Es entspricht nicht einem auf Gott ausgerichteten oder nicht einem auf Gott ausgerichteten Sinn. Und da die Bibel uns kennt, da Gott uns kennt, da Paulus inspiriert vom Heiligen Geist uns kennt, sagt er auch, dass die Unterordnung in allen Dingen zu erfolgen hat. Und es ist hier wie mit den 10 Geboten, liebe Geschwister. Es reicht nicht, Gott in 7 Geboten zu folgen, wie es in Jakobus 2 heißt. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Ja. Letztens über Versuchung gesprochen mit jungen Menschen und da kamen unterschiedliche Versuchungen bei raus. Da gab es Menschen, die waren vom Essen versucht. Liebe Gemeinde, ihr könntet mir kiloweise Donuts vor die Nase stellen. Es würde mich kalt lassen. Das heißt, wenn es ein Gesetz gäbe, was sagt, du sollst keine Donuts essen, würde ich sagen, ich gehorche freudig. Wenn wir beim Essen bleiben, bei der Pizza, das ist eine meiner Leib- und Magenspeisen, sehe es vielleicht anders aus. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, es geht um alle Gebote, nicht um 1, nicht um 7, nicht um 8, da ist keine Verhandlung da. Und das ist ja auch der Sinn des Gesetzes. Wir sollen uns bewusst werden, dass wir Gottes Maßstab nie genügen können. Und deshalb ist es auch bei der Unterordnung entscheidend, uns in allen Dingen unterzuordnen. Warum? Naja, die Sache ist ganz einfach. Wenn ich mich nur dann unterordne, wenn ich es selbst auch möchte, dann ist das ja gar keine Unterordnung. Da belügen wir uns selbst. Unterordnung heißt ja gerade, dass ich etwas tue oder auch nicht tue, weil ein anderer es so möchte. Wenn ich mich nur dann anschließe, wenn es mir in den Kram passt, dann hat das nichts mit christlichem Glauben zu tun, das ist selbstverständlich. Und was für die Partnerschaft gilt, das gilt im viel größeren Maße natürlich auch für die Nachfolge Christi. Es ist ganz schnell gesagt, ja, Christus will ihn nachfolgen. Aber die Konsequenzen, die sind für viele Menschen dann inakzeptabel. Und eine der Konsequenzen haben wir in der heutigen Bibelstelle. Die Unterordnung. Bist du dazu bereit? Bin ich es? Oder ist unser Bekenntnis zur Unterordnung nur ein bloßes Lippenbekenntnis, sofern dann unsere Wege nicht gestört werden? Entscheidest du dich, wann du bereit bist, dich unterzuordnen? Oder tust du es auch dann, wenn dir die Konsequenzen vielleicht nicht behagen? Und auch hier geht es, um was anzusprechen, nicht allein um die Ehe. Das heißt, das große Thema ist Unterordnung. Und wo wir damals eine Bleibe gesucht haben hier in Wuppertal, da glaubten wir auch manchmal zu wissen, dass diese Wohnung, das Haus für uns passend ist. Und auf einmal war es nicht so. Das hatte für mich auch mit Unterordnung zu tun. Irgendwann zu sagen, Herr, es liegt in deiner Hand. Wenn jemand schwer krank ist, glauben wir Menschen, was das Beste ist? Dass er geheilt wird, vielleicht, dass er stirbt. Aber ordnen wir uns da auch Gott unter? Was ist, wenn Gott den Menschen ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre in dieser Situation belässt? Oder wenn wir glauben, der muss doch wieder gesund werden und er stirbt, ordne ich mich unter? Nun, bis zu diesem Punkt haben wir jetzt vor allen Dingen von den Frauen gesprochen. Und es mag den einen oder anderen Mann gegeben haben, der vielleicht gesagt hat, hurra, super. Aber das Schöne an der Bibel ist, da werden immer auch beide Seiten beleuchtet. Und Paulus kommt auch zu uns Männern. Und er sagt hier, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Und die Tragweite dieser Aussage, die ist enorm. Ein Pastor erzählte mir einmal von einem Eheseminar. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich habe das. Da war ein Eheseminar, da geht man hin, erfährt was über die Ehe. Und da kam wohl ein Mann nachher zu dem Pastor und sagte zu ihm, Pastor, all das stimmt, was Sie gesagt haben. Aber Sie kennen meine Frau nicht. Nun, ich kenne die Frau auch nicht. Und ja, es mag furchtbare Frauen geben. Es mag furchtbare Frauen geben, die ihren Mann weder lieben noch ehren, noch dass sie sich unterordnen. Und in Sprüche 27 heißt es nicht umsonst, ein zänkisches Weib und ein stetig tropfendes Dach, wenn es sehr regnet, lassen sich miteinander vergleichen. Ja, es gibt Frauen, mit denen möchte man nicht unter einem Dach zusammenleben. Aber diese Situation, liebe Gemeinde, kennt der Herr. Und Gott hat trotzdem für uns Männer nur ein Gebot parat. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Die Bibel sagt da nicht, so wie im Anwaltsdeutsch vielleicht, ihr Männer, liebt eure Frauen, sofern die euren Ansprüchen entsprechen. Nein. Das Gebot gilt für alle Frauen dieser Erde. Da gibt es ruhige, da gibt es impulsive, da mag es große geben, da mag es kleine geben. Ich kann also nicht zu Gott gehen an der Stelle und sagen, Herr, das Gebot ist ja okay, aber doch nicht bitte bei dieser Frau. Doch. Auch bei dieser Frau gilt das Gebot. Punkt. Und an Eheleute gemeinsam gerichtet bedeutet das. Weder die Unterordnung der Frau unter den Mann noch die Liebe des Mannes für seine Frau sind von irgendeiner Vorbedingung abhängig. Ja? Selbst wenn die Frau glaubt, dass ein Mann die Unterordnung aus unlauteren Motiven fordert, besteht das Gebot weiterhin. Auch wenn ich als Mann eine immer nörgelnde Ehefrau habe, die will mit dem Kopf durch die Wand und sie will sich nicht nach mir richten. Und selbst wenn meine Einschätzung stimmt, bleibt die Forderung bestehen, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Und um Gottes Willen, um seiner Ehre Willen, versuchen wir nicht, uns dieser Vorgabe zu entziehen, zu entfliehen vielleicht, sondern durch eine Flucht würden wir uns frontal gegen Gottes Wort und auch gegen Gottes Intention stellen. Und was Paulus hier macht, ist wichtig. Er verknüpft das Geheimnis der Ehe mit dem Herrn Jesus Christus. Er sagt, ich deute es in diese Richtung. Er gab am Kreuz von Golgatha sein Leben für seine Gemeinde. Er liebte uns so sehr, uns Sünder, dass er selbst für uns starb. Ja, Paulus sagt, dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Der Herr Jesus starb für seine Gemeinde und ermöglichte uns so einen Weg zum Vater. Wir sind alle Sünder. Keiner von uns kann irgendetwas vorweisen, dass wir sozusagen dem Herrn da etwas präsentieren können, sagen, okay, Herr, das ist mein Verdienst, nun rette mich. Wir wollen immer wieder an Johannes 3,16 denken. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und diese Liebe dem Sünder gegenüber, die soll ich jetzt meinem Ehepartner, an die Männer gerichtet, meiner Frau entgegenbringen. Und hier wird deutlich, ich soll das nicht tun, weil meine Frau vollkommen ist. Ich soll es nicht tun, weil meine Frau alles für mich tut. Nein, auch dann, wenn wir vor den Kopf gestoßen werden, wenn wir des Nachts wach liegen und grämen und sorgen, wenn wir vielleicht glauben, dass wir nicht verstanden werden, wenn mein Ehepartner Dinge tut, die wir vielleicht nicht verstehen, so sollen wir ihn trotzdem lieben. Und an der Stelle werden wir Männer nochmal besonders aufgefordert zur Liebe. Gott weiß, warum das so ist. Und genauso wusste Gott auch, warum Paulus zunächst einmal die Frauen ansprach und sagte, ordnet euch euren Männern unter. Das war kein Zufall, das war auch kein Selbstzweck. Männer und Frauen sind verschieden. Allein das heute zu verkünden, mag für den einen oder anderen schon ein Affront darstellen. Aber ich glaube, und ich glaube nicht nur daran, ich glaube zwar daran, aber auch die Realität zeigt es immer wieder, Frauen und Männer sind verschieden und auch die Schwächen sind mitunter andere. Worauf es ankommt, ist, dass wir nicht uns die Welt so zurechtbiegen, wie wir sie gerne hätten und vielleicht auch unsere Ehe, sondern wir sollten Gottes Sicht der Dinge übernehmen. Ja, es geht nicht darum, wie es uns passt, sondern die Frage ist, wie passt es Gott? Und auch hier, um das nur nochmal darzulegen, glaube ich, dass in vielen Bereichen des Lebens es heutzutage so ist, dass wir uns die Welt so vorstellen, wie wir sie uns wünschen, aber nicht wie sie ist. Dass die Bundeswehr 20 Jahre in Afghanistan versucht hat, ein Land demokratisch zu gestalten und es ist am Ende gescheitert, hat auch damit zu tun, dass wir glauben, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und wenn wir da hingehen, dann können wir das auch erreichen. Aber vielleicht sind die Voraussetzungen so völlig andere. Und so ist es auch bei Männern und Frauen. Wenn ich leugne, dass es Unterschiede gibt, dann werde ich am Ende auch zu falschen Entscheidungen kommen. So, und wenn wir das ernst meinen, dass wir sagen, ja Herr, wir wollen dir nachfolgen, dann wissen wir auch, dass wir das nur mit der Hilfe Gottes schaffen werden. Das heißt, das ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Nur dann zu einer Veränderung führen kann, wenn wir freimütig bekennen, Herr, du weißt, dass ich ein Sünder bin und dass ich mich von mir aus nie wirklich unterordnen kann. Und was vielleicht noch schlimmer ist, ich will es auch gar nicht. Und ich kann meine Frau niemals so lieben, wie du deine Gemeinde geliebt hast und noch immer liebst. Weder werde ich mich als Frau also unterordnen, noch werde ich meine Frau als Mann lieben. Ich werde es nicht schaffen. Und das, glaube ich, liebe Geschwister, ist dann auch ein rechter Umgang mit dem Wort Gottes. Ich ducke mich nicht feige weg. Ich lasse auch die Bibelstelle nicht aus, weil ich sage, da bin ich niemals gut genug, um darüber predigen zu können. Ich verleugne auch nicht die Gültigkeit, indem ich sage, das war früher mal, heute gilt das nicht mehr. Sondern ich denke, es geht um ein freudiges Bekenntnis zu Gottes Wort und dazu, dass wir alle von seiner Gnade abhängig sind. Und von daher versuchen wir nicht, Gottes Wort an unser Leben anzupassen, sondern lassen wir uns von Gottes Wort leiten und führen. Und nur wenn Gott die Führung übernimmt, nur wenn wir von Gott abhängig sind, von seiner Gnade, nur wenn Gott in unserem Leben wirkt, dann können wir auch mit Gottes Hilfe hoffen und bekennen, darum auch ihr. Ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Amen. Ich will noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, Gnade, Gnade, Gnade allein ist es, die uns durch unser Leben trägt. Schenke uns demütige Herzen, schenke uns die Bereitschaft, uns von dir leiten und führen zu lassen. Schenke uns offene Herzen, uns korrigieren zu lassen. Und seien wir uns immer bewusst, dass du für uns gestorben bist, dass wir Sünder sind, Sünder waren und unser Fleisch hier auch immer sündhaft bleibt, dass du allein die Rettung bist. Dafür wollen wir dich loben, dafür wollen wir dich preisen. In Jesu Namen. Amen.